Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ich hätte nicht gedacht, dass man über Steine so spannende Geschichten erzählen kann, wie Stefa Quitterer das kann, wenn sie vom Sonnenbrenner Basalt erzählt zum Beispiel oder vom Augengneis oder von schwarzen Rauchern. Dann will man eigentlich sofort selbst Mineralienforscher werden. Stefa Quitterer hat gerade ein Buch über Steine veröffentlicht und außerdem einen Roman über ganz andere Naturerscheinungen, über sehr schnelle Tiere, über Wiesel. Und mit beiden Büchern ist sie jetzt hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Seien Sie willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Sie haben vorher Bücher über lauter sehr lebendige, bewegliche Sachen geschrieben, über Oktopusse zum Beispiel oder Schulklassen. Wie sind Sie denn jetzt auf Steine gekommen für ein Kindersachbuch?
Das kam aus meiner Zeit als Stadtschreiberin in Nördlingen. Und ich war 2021 dort als Kinder- und Jugendbuchautorin und hatte eine 1:1-Führung, wir erinnern uns, es war noch Corona-Zeit, mit der Geologin Lina Seibold im dortigen Rieskratermuseum. Nördlingen liegt ja im Rieskrater. Und Lina hat so faszinierend und fasziniert von diesen Gesteinen dort berichtet und vor allem vom Suevit, dass ich damals schon dachte, mit dieser Frau würde ich gern ein gemeinsames Projekt machen. Und dann geht ein bisschen Zeit ins Land und irgendwann dachte ich, das wäre doch was, ein Kinderbuch über verrückte, abgefahrene Steine, die irgendwie besondere Sachen können und die in unserem Alltag sind, aber man hat nie wirklich so richtig Ahnung, was da eigentlich so dahinter steckt.
Jetzt haben Sie 29 abgefahrene Steine beschrieben für Ihr Buch und das wären so richtige Persönlichkeiten eigentlich, diese Steine. Welche dieser Persönlichkeiten fanden Sie denn am beeindruckendsten?
Ich liebe den Serpentinit, das ist der Schlangenstein. Das ist ein ganz abgefahrener, hinterhältiger Stein, das faustdick hinter den Ohren hat. Denn im Mittelalter glaubte man, dass der Gift in Lebensmitteln anzeigen kann. Und man hat deswegen aus dem Serpentinit, der auch sehr weich und gut bearbeitbar ist, Trinkgefäße hergestellt und Tellerchen und alles Mögliche. Und wenn Gift im Essen oder im Getränk war, dann ist dieser Serpentinit zersprungen. Und man konnte dieses Gift also nicht trinken, glaubte man. Aber der Serpentinit ist einfach nur sehr porös und weich und verträgt keine Säure. Und im Mett ist sehr viel Säure, im Wein und was auch immer, im Sauerkraut, was man auch immer hatte. Und irgendwann hält das der nicht mehr aus und zerspringt einfach. Und man war damals aber wahnsinnig verrückt nach Serpentinit und hat enorm viel Geld ausgegeben, um immer einen ordentlichen Vorkoster bei sich zu haben. Aber der Serpentinit kann nicht nur kein Gift anzeigen, er ist selber auch noch giftig, weil er Asbest in sich hat.
Oh, also gar keine gute Idee, den ins Essen
keine
zu tun.
Keine besonders gute Idee.
Sie beschreiben dann auch richtig sprühend, was die Steine so an sich haben. Zum Beispiel bei einem Stein, der erstaunlicherweise schwimmen kann, dem Bimsstein. Lesen Sie uns das doch mal vor, wie das eigentlich dazu kommt, dass dieser Stein schwimmen kann, damit wir Ihren Sound auch mal hören.
Sehr gerne. Dazu vorweg, der Bims ist aus Magma, aus einer speziellen Magma, die sehr zähflüssig ist und deswegen ganz viele Luftbläschen oder Gasbläschen und Wasserbläschen in sich birgt. Ist also eher wie ein Mousse au Chocolat, so kann man sich's vorstellen, oder eine Mousse au Vulcan, so habe ich sie genannt. Und weil Bims Magma als Mousse plötzlich viel, viel mehr Volumen hat, wie Schlagsahne, die vorm Aufgeschäumt werden nur ein Schluck Flüssigsahne in der Schüssel war, bekommt es dort unten im Vulkandruckkochtopf ganz schön Platznot. Und Not macht nicht nur erfinderisch, sie setzt auch gehörig Kräfte frei. Wie Vorfreude übrigens auch. Blubberidu! Fertig machen zum Auswurf. 3, 2, 1, Boom! Das Schaummagma sprengt diesen dämlichen, störenden Erdkrustendeckel über sich einfach weg. Die Schaumlava wird in die kalte Luft geschleudert und erstarrt mitten im schönsten Glücksblubber zu Stein. Vor Schreck. Verständlich. Oder wie entspannt würdest du bleiben, wenn man dich mitten in der Nacht aus deinem kuschelig warmen Federbett reißen und ohne Vorwarnung Eiswürfel duschen würde? Eben. Voilà. Unser heutiges Dessert, knuspriger Lavaschaum.
Vielen Dank für diese kurze Lesung aus Ihrem Buch Steine ganz schön genial. Stefan Quitterer war das. Und Sie haben auch, wie wir das jetzt für den Bimsstein gehört haben, bei anderen Steingeschichten, die so anregend und lustig verpackt. Wie sind Sie jetzt zu diesem Stil gekommen? Ist das einfach Ihr Stil oder haben Sie sich was Bestimmtes dafür überlegt?
Es ist, glaube ich, einfach mein Stil. Ich habe wahnsinnig Freude daran, humorvoll zu schreiben und auch Geschichten zu schreiben, die ich selber gerne lesen würde. Mhm. Und dieses Steinebuch ist ein Buch, das ich selber sehr gerne lesen würde.
Sie haben selbst auch viel in Steinbüchern gelesen, habe ich gehört. Sie haben sich in die Berliner Staatsbibliothek eingemietet sozusagen. Ja. Ganz alte Steinbücher auch bis ins 18. Jahrhundert zurückgelesen, bis in die Goethezeit. Warum eigentlich diese alten Steinbücher? Weiß die Wissenschaft heute nicht viel mehr über Steine?
Doch, natürlich. Aber gerade in den alten Büchern, wenn man noch nicht so viel weiß, findet man besonders interessante Anekdoten. Zum Beispiel über die Expedition, die die ersten Manganknollen entdeckt hat, habe ich in diesen alten Tagebüchern herausgefunden, dass man damals noch dachte, dass das Meer ab einer Tiefe von 2000 Metern so dicht sei, dass eine Kanonenkugel, die man hineinfeuert, gar nicht auf den Grund sinken kann, sondern von der Dichte des Wassers in der Schwebe, in der ewigen Schwebe gehalten werden würde. Und solche Sachen findet man natürlich nicht, wenn man die korrekte oder den absolut aktuellen Stand der Wissenschaft abfragt.
Ein bisschen wie dieses faszinierende Bild von der für die Ewigkeit schwebenden Kanonenkugel auf einer dichten Wasserschicht ist auch ein bisschen ein Stein, der mich nochmal besonders fasziniert hat, weil das auch so was Poetisches hat, auch wie Sie das beschreiben, nämlich der Chondrit. Da schreiben Sie, das sei eigentlich ein außerirdischer Stein, der aus Sternennebel entstanden ist und dann aber zu uns auf die Erde gekommen ist. Wie wird denn Sternennebel zu einem Stein auf der Erde?
Der Sternennebel, damals, als das mit dem All anfing, also so wie der jetzige Wissensstand ist natürlich, also alles ohne Garantie und ohne Gewähr, hat sich vor Milliarden Jahren, 4,6 Milliarden Jahren zusammengeballt, dieser Sonnennebel, der dort im All war, und hat sich immer weiter verdichtet und Rotation aufgenommen und so weit verdichtet und verballt, bis plopp, plötzlich Sonne, Planeten und alle anderen Gebilde im Weltall entstanden. Und die Chondriten sind Absprengsel von Asteroiden oder Meteoriten und sind dann als Meteorite auf die Erde gekracht. Und unter anderem der gewöhnliche Chondrit, so heißt er, der arme Kerl, wird dann ein bisschen abfällig nur einfach gewöhnlich genannt, aber so heißt er, weil die Zusammensetzung für gewöhnlich diese bestimmte spezielle Zusammensetzung aus Sonnennebelkügelchen und Mineralen hat und Nickeleisen und solche außerirdischen aus Vorzeiten kann man manchmal auf der Erde finden.
Sonnennebelkügelchen, was für ein schönes Wort auch. Und jetzt stelle ich mir vor, Sie sitzen da über Ihrem Steinebuch. So interessant die aber sind, diese Steine, die sitzen doch ziemlich still und ich nehme sie als eher sehr bewegliche Person wahr und da wieseln ihnen dann andere Wesen durch den Kopf, besonders bewegliche und schnelle aus ihrem Buch Freiheit für die Waldwiesel, das ist ihr zweites Buch, was sie heute für uns dabei haben. Aber wahrscheinlich war es ganz anders mit der Entstehung dieses Waldwieselbuches.
Die Waldwiesel gehen tatsächlich sehr viel länger zurück, als mir das selber bewusst war. Ich habe jetzt letztens auf einer alten Datei eine Notiz entdeckt von Wieselbürgern, die schon fast 10 Jahre alt ist. Und,
Moment, Wieselburger, also die armen kleinen Tiere geschlachtet und auf Burgerbrötchen gepackt?
Eben nicht geschlachtet, das wäre zu brutal, aber die Wiesel in meiner Geschichte werden kopiert. Und die Wieselkopien werden tatsächlich zu Wieselburgerfleisch verarbeitet.
Ah, ja.
Und die Menschen sind verrückt danach übrigens.
Ah ja, wie Menschen ja überhaupt nach den seltsamsten Dingen verrückt sind. Aber das ist ja für Leser ab 10, glaube ich, der Roman.
Ja.
Selbst wenn es nur Wieselkopien sind, ist es doch eine ziemlich krasse Idee.
Es ist eine wahnsinnig krasse Idee und ich bin total beeindruckt, dass sowohl mein Agent als auch der Verlag diese Idee zugelassen haben und offenbar großartig finden. Und es ist trotz allem, die gesamte Geschichte, die erzählt wird, ist sehr hart tatsächlich und trotzdem so humorvoll und lustig und spannend erzählt, dass das gar nicht so rüberkommt, wie das jetzt klingt, wenn man sich denkt, ah, okay, Wieselburger, das klingt ein bisschen sehr brutal. Das ist es nicht.
Der ganz grobe Rahmen ist, dass alle Wiesel aus einem Wald in eine Stadt entführt werden, dort gefangen gehalten werden, eben kopiert werden, um diese Wieselburger hergestellt werden und womöglich aber auch wieder befreit werden, wer weiß. Und für diese Befreiungsaktion arbeiten dann unter anderem nicht nur Wiesel, sondern auch Ratten und Krähen zusammen. Und das machen die auf oft sehr sympathische und solidarische und auch sehr unternehmungslustige Weise. Das ist ein bisschen auch eine Ehrenrettung für diese ja oft nicht sehr beliebten Tiere, Ratten und Krähen, oder?
Ja, es geht vielleicht auch ein bisschen um die Ehrenrettung oder vielmehr darum, sich nicht vom Äußeren oder von einem Bild eines Lebewesens, sage ich jetzt, festlegen zu lassen darauf, was die Rolle dieses Lebewesens ist. Also Freund kann Feind werden und Feind kann Freund werden. Und gerade eine wesentliche Lehre für Pete in diesem Buch ist, dass es nicht selbstverständlich ist.
Pete ist der Wiesel, der die Hauptrolle spielt.
Richtig, Pete ist der Wiesel. Dass es keine Rolle spielt, ob man jetzt im Wieselfellkleid auftaucht oder ob man vielleicht ein Federkleid trägt, sondern dass es wichtig ist, aufs Herz zu schauen und darauf zu achten, was die Taten sind.
Überhaupt steckt ja in dieser sehr rasant auch erzählten Abenteuergeschichte dieses Buches, steckt auch eine Geschichte davon, wie man sich einlullen lässt, sich betäuben lässt, sich Angst machen lässt, wie man sich auch befreien kann eventuell und was Freiheit eigentlich bedeutet. Also da geben Sie Ihren jungen Lesern in diese Abenteuergeschichte verpackt auch noch so einiges mit, ja?
Ja, das ist beim Schreiben gar nicht so bewusst, weil ich schreibe immer so, dass sich die Geschichte entwickelt und ich folge einfach dem roten Faden. Das ist wie auf ein galoppierendes Pferd zu springen und dann einfach durch was auch immer zu preschen, Wald und Wiese. Also das ist gar nicht so geplant, dass ich mich hinsetze und denke, ah, dieses große Thema möchte ich jetzt irgendwie verpacken, wie mache ich es bloß, sondern eher umgekehrt. Ich schreibe eine Geschichte und plötzlich stecken da all diese Themen mit drin.
Und bei diesem Buch, habe ich gehört, sind Sie auch besonders rasant durchgaloppiert und haben das in einem Rutsch runtergeschrieben.
Ja, dieses Buch war wirklich sehr wild. Ich hatte eine sehr heftige Deadline. Ich habe es auch gleichzeitig mit den Steinen geschrieben. Und ich hatte gerade, als es zum Ende der Deadline ging, ich glaube 4 Wochen, in denen ich nichts anderes gemacht habe, als wirklich nur an diesem Buch zu schreiben. Ich bin morgens um 5 ohne Wecker aufgewacht, habe geschrieben, hätte nicht gegessen, hätte man mir nicht Essen an den Schreibtisch gestellt und bin dann um 2 oder 3 ins Bett. Und ich war fix und alle, als ich dann pünktlich zur Deadline um 14 Uhr abgegeben habe.
Noch eine ganz andere Frage. Sie haben mir vorher erzählt, dass Sie gerade von einer Lesereise aus China zurückgekommen sind.
Ja.
Aus welchen Büchern und wie lesen Sie dann dort vor chinesischen Kindern?
Ich habe nicht vor chinesischen Kindern gelesen. Ich habe vor deutschen Kindern an deutschen Schulen gelesen. Natürlich sind da auch unter anderem chinesische Kinder mit dabei, aber die Sprache war Deutsch. Und ich habe dort auch im Rahmen meiner ich war als Artist in Residence dort vom Goethe-Institut. Und im Rahmen dieser Residenz habe ich auch an der Germanistikabteilung der Nanjing University unterrichtet und über meine Bücher gesprochen, über die Hausbesuche, also mein allererstes Buch, das ich rausgebracht habe, über Pepe und der Oktopus auf der Flucht vor der Müllmafia und auch von Weltverbessern. Natürlich hatte ich auch die beiden neuen Bücher dabei, aber natürlich noch unter der Hand, die sind ja noch gar nicht raus.
Stefan Quitterer hat uns 2 Bücher hier mitgebracht. Einmal Freiheit für die Waldwiesel, der Roman für Leserinnen und Leser ab 10 mit Zeichnung von Barbara Jung. Und zuerst haben wir gesprochen über Steine, ganz schön genial. So heißt das Steinebuch. Das hat sie zusammen mit Lina Seibold geschrieben. Illustriert wurde das von Linda Wolfsgruber. Beide Bücher sind im Gerstenberg Verlag erschienen. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Dankeschön.